Ja, dann die Bühne ist voll, die Crowd auch. Ich freue mich auf den nächsten Vortrag. Es sind Bea und Besen, möchten euch was über Datenbanken, KI und Polizei und was aus dieser Mischung entstehen kann, erzählen. Besens Gesicht war selbst in diversen Datenbanken der Polizei zu finden und er musste Klage einreichen, um Auskunft zu erhalten. Unterstützt hat ihn dabei seine Anwältin Bea, die seit 15 Jahren im Bereich Datenschutz arbeitet. Die beiden erzählen im Vortrag von ihrem langen Weg zur Auskunft und was wir dagegen tun können, wenn Computer über Grundrechtseingriffe entscheiden sollen. The stage is yours.
Dankeschön. Dankeschön. Der Plan ist Nummer eins. Jannik erzählt von seiner persönlichen Reise zu seinen Daten. Und danach ordne ich das etwas ein, juristisch, und zeige ein paar Kniffe auf, wie man eventuell einigermaßen Herr werden kann über diese wirklich sehr vielen polizeilichen Datenbanken, die wir haben. Wir versuchen auch einen Überblick zu geben über diese Datenbanken, können aber nicht abschließend sein. Erstens werden die natürlich immer wieder neu geöffnet. Nicht alle haben eine Rechtsgrundlage und nicht alle sind öffentlich zugänglich. Aber ich versuche über das System, was dahinter steckt, euch da ranzuführen und dann auch das System darzulegen, wie man am besten damit umgeht oder beziehungsweise wo sich die Möglichkeit des Kerchers versteckt. Und am Ende gehen wir in die Zukunft, also die sich rasant entwickelt, und versuchen da einen Scheinwerfer rauf zu richten und hören natürlich mit der einen oder anderen politischen Forderung auf.
Genau, also wie schon erwähnt, stehe ich aus Gründen in diversen Datenbanken der Polizei. Unter anderem ist auch, sind Bilder von meinem Gesicht da drin oder auch meine Fingerabdrücke. Das Ganze ist passiert, weil ich mal verdächtigt wurde, eine Straftat begangen zu haben und dann auch erkennungsdienstlich behandelt wurde. So heißt das bei der Polizei, wenn sie Fotos von einem machen, aufschreiben, wie groß man ist, wie schwer man ist und dann auch die Fingerabdrücke nehmen. Tatsächlich wurden, also es waren mehrere Vorwürfe, aber die wurden alle eingestellt und das auch schon seit Jahren. Aber trotzdem, und so ist es üblich mit Polizeidatenbanken, sind alle diese Daten, die da über mich gesammelt wurden, immer noch in diesen Datenbanken. Und ich erzähle euch so ein bisschen, wie ich mich da seit den letzten zwei Jahren genauer mit beschäftige, welche Daten überhaupt wo genau stehen und wie man die vielleicht auch löschen kann und wie die noch weiterverwendet wurden. Anlass dafür, dass ich mich damit beschäftige, ist, dass ich auf dem letzten Camp mit Kant Torkel gesprochen habe über ein Projekt des BKA zusammen mit dem Fraunhofer-Institut. Da ging es darum, dass das Fraunhofer-Institut für das BKA untersucht hat, welche Gesichtserkennungssoftware es so auf dem Markt gibt und wie gut die funktioniert. Und dazu hat das BKA alle 3 Millionen Gesichter, die in ihrer Datenbank sind, an das Fraunhofer-Institut weitergeleitet, die dann damit diverse Software getestet haben. Also Daten, die eigentlich zur Strafverfolgung aufgenommen wurden, wurden dann zweckentfremdet, um da so Marktforschung zu machen und zu gucken, welche Software da am besten ist, weil das BKA überlegt hat, da welche einzukaufen. Da hatte Kant Torkel recherchiert zu und diverse IFG-Anfragen gestellt, wodurch wir das wissen, dass es diese Tests gab. Und da ich Betroffener bin, konnte ich mich da beschweren, weil man als Betroffener eben die Möglichkeit hat, sich zu beschweren bei den Aufsichtsbehörden, habe das auch gemacht, dazu erzähle ich dann später noch was. Ja, was gibt es eigentlich so für Polizeidatenbanken? Es ist ein sehr großes Feld in Deutschland. Wir haben ja allein 16 Landespolizeien, die Bundespolizei und das BKA und dann auch noch den Zoll, der auch diverse Datenbanken sich mit der Polizei teilt. Das sind alles ganz unterschiedliche Systeme. Einmal gibt es INPOL, was vom BKA verwaltet wird und wo auch alle Landespolizeien Zugriff haben. Und dann haben die meisten alle Landespolizeien haben nochmal ein eigenes System. Manche teilen sich dann das System, also wird die gleiche Software nur einmal verwendet. Aber im Prinzip sind das alles die gleichen Daten. In Berlin heißt das dann zum Beispiel POLAS oder es gibt auch durchs BKA zur Verfügung gestellt INPOL Land, das ist was ganz anderes als INPOL. Das ist ein Fahndungssystem für die Polizei. Dann gibt es noch andere Hersteller, die heißen Comfort oder Artus. Teilweise sind die dann für die Vorgangsberechtigung da, andere machen Vorgangsbearbeitung und Fahndung. Also ist wirklich alles ganz wild. Aber im Prinzip ist egal, wie die Software heißt, die da eingesetzt wird. Am Ende werden da Daten gespeichert von Millionen von Menschen. Und genau, es ist übrigens auch so, das hat ganz konkrete Auswirkungen, wenn man in diesen Datenbanken steht. Also jedes Mal, wenn ihr irgendwie kontrolliert werdet, wenn ihr dann mal in der Bahn fahrt oder ihr werdet bei einer Verkehrskontrolle mit dem Fahrrad oder mit dem Auto angehalten, dann wird üblicherweise, werdet ihr nach eurem Ausweis gefragt und dann wird erstmal euer Name in das System eingegeben. Und wenn dann da irgendwas über euch steht, dann behandelt euch die Polizei natürlich ganz anders. Also ich war zum Beispiel mal einen Fahrradausflug in Brandenburg machen, bin mit dem Zug dahin gefahren. Und dann wurde ich erstmal gefragt, was ich denn mache und wo ich hin will. Ich habe gesagt, ja, ich gehe Fahrrad fahren und ich wusste gar nicht, was sie von mir wollen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber sie sind ja hier schon mal polizeilich aufgefallen. Ich meinte, ja, aber also ich bin ja auch gar nicht vorbestraft. So, was soll das denn hier? Aber sie stehen hier ja in der Datenbank und deswegen wollen wir jetzt mal wissen, was sie machen. Und hier ist ja auch irgendwie so eine Demo, da wollen sie doch bestimmt hin. Und ich wusste gar nicht, welche Demo war. Aber auf jeden Fall wurde dann erstmal mein Fahrrad durchsucht. Und das ist jetzt noch ziemlich harmlos. Es gibt noch diverse andere Dateien, über die wir später reden. Wenn man da drin steht, wird man, glaube ich, noch deutlich grober behandelt von der Polizei. Aber das hat eben konkrete Auswirkungen, wenn man eben in diesen Datenbanken steht. Und ich zum Beispiel wurde jetzt nicht mal wegen irgendwas verurteilt. Also bin im rechtsstaatlichen Sinne gar nicht irgendwie schuldig, irgendwas getan zu haben. Und trotzdem werde ich eben durch die Polizei anders behandelt. Und deswegen ist es, finde ich, wichtig, sich da ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Hier ist ein Artikel von Netzpolitik.org, der basiert auf einer Anfrage von Benedikt Lux, der ist Abgeordneter im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und der hat mal gefragt, auf wie viele Daten kann denn überhaupt die Polizei Berlin zugreifen? Und allein die Polizei Berlin kann auf 130 unterschiedliche Datenbanken zugreifen. Und in der sind fast 100.000 personenbezogene Hinweise gespeichert. Also 130 Datenbanken, das ist schon so viel, dass ein einzelner Polizeibeamter gar nicht mehr überblicken kann, wie viele das überhaupt sind. Ja, wie kriegt man jetzt raus, welche Polizeibehörden Daten von einem gespeichert haben und welche Daten? Da gibt es die super Seite datenschmutz.de, da kann man sich Auskunftsersuchen generieren, die man dann ausdrucken kann und per Post verschicken kann. Die Rechtsgrundlage dafür ist nicht, wie ihr vielleicht denkt, die Datenschutzgrundverordnung, die gilt nicht für die Polizeien, sondern es sind dann die jeweiligen Polizeigesetze. In Berlin ist zum Beispiel das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz oder beim BKA ist es das BKA-Gesetz und da habt ihr dann auch Recht auf Auskunft zu unseren Daten oder zu meinen Daten. Genau, so sieht das dann aus, wenn man an ganz viele Behörden Briefe schreibt. Das ist auch teuer, weil man ganz viele Briefmarken kaufen muss. Also viele fragen sich dann auch immer, wie ist das denn, wenn ich so eine Auskunft stelle und ich bin mir nicht sicher, ob die schon Daten von mir haben, werden sie dann erst auf mich aufmerksam. Da kann man im Forum, im Wiki von datenschmutz.de nachlesen, dass ihnen zumindest kein Fall bekannt ist, wo das so ist. Und umso mehr Leute natürlich auch Anfragen stellen, umso weniger Sinn macht das für die, wenn jemand eine Anfrage stellt, zu überlegen, ich guck mal, wer das überhaupt ist. Genau, also macht das ruhig. Was ich sogar gemacht habe, ist, ich habe die Briefe mit Einweghandschuhen eingepackt, damit man nicht von den Kuverten die Fingerabdrücke nehmen kann. Das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Eigentlich wäre es illegal, wenn die Polizei die Fingerabdrücke einfach von den Kuverten nimmt. Heißt natürlich nicht, dass sie es nicht trotzdem machen. Also überlegt euch einfach selber, ob ihr das machen wollt oder nicht.
Also daran sieht man schon bei diesem Gedankenzug, dass wir als Betroffener, als Bürger etwas gegenüberstehen, wo wir keine Kontrolle haben, wo wir nicht genau wissen, was passiert. Wir machen uns sogar Gedanken, dass wenn wir unsere Rechte geltend machen, dass das gegen uns verwendet wird. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass es, vor allem wenn man mit Behörden zu tun hat, dass immer einen guten Eindruck macht, wenn man sich mit seinen eigenen Rechten auskennt und wenn man auch entgegentritt und ein vollmündiger Bürger ist, statt eben weggedrückt zu werden, auch degradiert zu werden als Objekt. Wir haben das Glück, dass wir wahnsinnig viele subjektive Rechte haben. Wir brauchen auch keine Rechtsgrundlage nennen, wenn wir solche Ansprüche wie Auskunft geltend machen, weil wir sind halt ganz normale Bürger. Das heißt, wir schreiben, was wir wollen. Und wenn die Behörde der Meinung ist, dass sie das nicht will, dann nennt sie die Rechtsgrundlage. Aber nicht wir Bürger. Weil das ist die Idee eines Rechtsstaats.
Genau, ja. Ich habe dann geduldig auf Antworten gewartet, nachdem ich die Briefe abgeschickt habe. Also bei vielen Landespolizeien war es so, zwei Wochen später hatte ich schon die Auskünfte. Oder auch bei den Bundesbehörden. Die Polizei Berlin ist besonders negativ aufgefallen. Die haben mir erstmal geantwortet, ja, vielen Dank für Ihre Anfrage, die ist bei uns eingegangen. Übrigens, wir antworten im Moment üblicherweise so in 8 Monaten. Und 8 Monate, ja, das ist schon ein bisschen hin. Und es ist so, ab 3 Monaten könnt ihr Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht einreichen und dadurch die Behörde zwingen, euch zu antworten. Das ist übrigens bei allen Dingen so, allen Verwaltungsvorgängen mit Behörden, wenn die Behörde irgendwas tun muss, wenn ihr einen Antrag stellt, wenn die nach 3 Monaten nicht antworten, könnt ihr Untätigkeitsklage einreichen. Das habe ich dann, also da habe ich damals, als ich den Brief bekommen habe, schon mir aufgeschrieben, wann sind die 3 Monate vorbei. Und habe eher gesagt, wenn die 3 Monate dann vorbei sind, dann reichen wir Untätigkeitsklage ein. Ihr müsst dafür nicht zum Anwalt gehen, zur Anwältin. Ihr könnt das aber machen, weil wenn ihr das über eine Anwältin macht, dann kann die danach abrechnen und dann bezahlt die Polizei das. Genau, weil ihr wisst ja eigentlich in fast jedem Fall bei einer Untätigkeitsklage, dass die 3 Monate wirklich vorbei sind. Und wenn die Behörde wirklich schuldhaft untätig war, dann müsst ihr das nicht bezahlen. Genau, was hat die Polizei Berlin mir dann aber über das Gericht dann irgendwann geantwortet? Also sie haben geschrieben, sie haben in 4 Fällen Daten von mir als Tatverdächtiger gespeichert. Da stand jetzt dann jeweils immer eine Tatzeit und ein Tatort und ein Tatvorwurf. Und das ist, was ich hier geschwärzt habe. Und außerdem aus der erkennungsdienstlichen Behandlung haben sie einen Lichtbildsatz, eine Dreifachporträtaufnahme, also von rechts, links und frontal und eine Ganzkörperaufnahme, einen 10-Finger- und einen Handflächenabdruck und eine Personenbeschreibung, also wie alt ich bin, mein Gewicht, meine Schuhgröße und solche Sachen, auch die Augenfarbe, wie die Haare aussehen, wie mein Bart aussieht. Das haben sie da alles protokolliert. Wenn man Tattoos hat, dann schreiben die das auch auf. Was ich hier jetzt tatsächlich nicht bekommen habe, ist tatsächlich eine Einsicht in die Daten. Also ich hätte eigentlich gerne auch dieses Bild von meinem Gesicht mal gesehen oder die Fingerabdrücke. Denn eigentlich habe ich auch ein Recht darauf, zu überprüfen, ob die Daten korrekt sind. Und wenn die jetzt einfach nur sagen, die haben ein Gesichtsbild von mir, kann es ja ein Gesichtsbild von wem anders sein. Und vielleicht wird das wirklich irgendwann mit Gesichtserkennungssoftware überprüft. Jemand anders ist verdächtig einer Straftat und dann wird vielleicht bei mir eine Hausdurchsuchung gemacht deswegen, weil die Gesichter zusammengepasst haben. Und ich konnte das ja vorher gar nicht überprüfen. Also ich wäre eigentlich auch mal gespannt darauf, wie diese Fingerabdrücke aussehen, weil ich hatte mir vorher so Sekundenkleber auf die Hände geschmiert und der Automat hat schon 3-mal gesagt, nee, geht nicht. Und irgendwann beim 4. Mal oder so ging es dann. Also das würde mich mal interessieren, wie die aussehen. Leider haben sie die mich nicht mitgeschickt, vielleicht muss ich da nochmal klagen. Das wäre natürlich spannend. Genau, Bea erklärt euch jetzt was zu den Hintergründen der Datenspeicherung, was da die Rechtsgrundlagen sind und welche Daten überhaupt so gespeichert werden.
Ja, ich rede weniger über Paragraphen. Ich habe 2 drin. Wir stellen auch die Präsentation zur Verfügung. Das heißt, die ganzen Buzzwörter könnt ihr euch dann copy-pasten und mal in die Suchmaschine schmeißen, wenn ihr irgendwie tiefer reingehen wollt. Also alles kein geheimem Wissen, sondern das ist öffentlich zugänglich. Also alles fängt damit an, dass auf Landesebene eine Polizei einen Sachverhalt aufnimmt. Das ist der ganz normale Verwaltungsvorgang. Da wird sozusagen eine Akte erstellt und wir haben die Informationen über Uhrzeit, Datum, Ort, Beteiligte. Und das ist auch erstmal grundsätzlich gut, weil das dient der Dokumentation der polizeilichen Handlung. Eine Besonderheit ist, dass über eine zentrale Strafprozessnorm auch hier zur Gefahrenabwehr Daten aus anderen Ermittlungsverfahren mit einbezogen werden können. Das ist so eine riesengroße Einfallsklausel. Und was wichtig ist, wir kennen nicht alle Datenbanken. Wir wissen sogar, dass es Datenbanken gibt, für die gibt es keine Rechtsgrundlage. Also wir haben einige Bundestagsabgeordnete, die tatsächlich Anfragen stellen, kleine Anfragen, und wir dann an diese Information kommen, dass es zum Beispiel in Bayern eine Easy Gewalt und Sport Datei gibt. Da ist jeder in Bayern drin, der mal einen Sticker irgendwo hingeklebt hat und dabei erwischt wurde. Diese Datenbank ist illegal und hiergegen sollte man dann auch dementsprechend vorgehen, und zwar über Löschungsansprüche, auf die komme ich noch zu sprechen. Das war auf Landesebene und jetzt kommen wir auf Bundesebene, dann, wenn es um die Kriminalakte geht. Die werden bei den Landeskriminalämtern angelegt und auf die können dann auch auf der Bundesebene kann dann auch dazu gegriffen werden. Also haben wir auch wieder den ganz normalen Vorgang, der angelegt wird. Und wir haben auch sogenannte personengebundene Hinweise. Für diese personengebundenen Hinweise habe ich extra noch mal zwei Slides reingetan, weil das sind nach dem Wording von der Polizei Labels, die bestimmten Personen, zu denen diese Merkmale passen, aufgedrückt wird. Ich nenne das Stigmatisierung, weil das auch häufig um Diskriminierungstatbestände geht. Also merkt euch das, wir werden auf jeden Fall über personengebundene Hinweise sprechen und für die sollten wir uns interessieren. Dann haben wir die erkennungsdienstlichen Behandlungen. Dann haben wir die bundesweiten Spezialdateien, wo wir eben auch nicht wissen, was das alles ist. Zum Beispiel ganz bekannt ist natürlich Gewaltdatei Sport und wir haben auch DNA-Analyse-Dateien, eine Riesendatei über 1 Million Daten, die da drin sind. Das liegt natürlich daran, dass da kaum gelöscht wird. Also das ist, geht weit zurück. Und wir sprechen natürlich über Inpool neu. Haben wir auch erstmal so eine Übersicht, wer da alles drauf zugreifen kann. Also ist sehr, sehr viel. Also BKA, die ganzen LKA-Ämter, aber auch die Landespolizeien, Bundesgrenzschutz, also ja, die genauso mit den Grenzkontrollaufgaben und Zollkriminalität. Und hier Haftbefehle, Personen, Sachen, nach denen gefahndet wird. Aber bei dem nächsten Slide wird es interessanter. Hier haben wir zu den einzelnen Vorgängen von den Betroffenen Verbindungen zu Datensätzen eben mit den personengebundenen Hinweisen. Kommen wir gleich. Dann ermittlungsgestützte Hinweise und Informationen zu den Fallgrunddaten, also Tatort, Tatzeit, digitale Lichtbilder. Das sind nicht die erkennungsdienstlichen Bilder. Und wir haben aber nicht nur die Daten von Straftätern, Beschuldigten, Verdächtigten, sondern wir haben auch von potenziellen Straftätern. Ja, das sind keine Verdächtigen, keine Beschuldigten und sind keine Straftäter, sondern nur potenziell. Die sind in diesen Dateien, aber eben auch die Daten von Kontaktpersonen, die Daten von Begleitpersonen, die Daten von Zeugen, die Daten von Hinweisgebern, die Daten von Opfern, die Daten von vermissten Personen. Also hier ist eine Vielzahl von Menschen auch erfasst in Inpool, wo die alle darauf zugreifen können, die überhaupt nicht Straftäter sind oder auch nicht Beschuldigte in Strafverfahren. Und wir haben die Zukunft hier schon, und zwar polizeiliche Informationsverbund und Analyseverbund. Das ist das, in diese Richtung entwickelt sich das. Das ist auch zweistufig. Einmal dieser operative Bereich. Da geht es darum, dass der Informationsfluss zwischen den einzelnen Basisstellen und Zentralstellen, auf jeden Fall, dass der verbessert wird. Hier wird auch datenschutzrechtlich das nicht kritisiert, weil es mehrere Kontrollstellen eingebaut worden sind, die auch dafür kontrollieren, welche Daten tatsächlich übermittelt werden. Was schwierig ist, ist der zweite Punkt, und der startet auch schon, das ist der strategische Bereich. Das ist der feuchte Traum von allen Polizisten, von allen Kriminalbeamten. Und zwar geht es da um die frühzeitige Erkenntnis, ob irgendwo Straftaten geschehen, ob sich irgendwo eine gefährliche Situation zusammenbraut, also ein Lagemonitoring. Auch die frühzeitige oder überhaupt die Identifizierung von unbekannten Tätern. Und hier wird versucht, die neueste Software, die es auf dem Markt gibt, eben dazu zu verwenden. Aber darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Jetzt noch die personengebundenen Hinweise, die zu den einzelnen Personen immer jeweils verlinkt sind. Also ich habe am Anfang die Kürze, das ist das, was man dann in den Akten findet. Und so, dass ihr dann versteht, was dahinter steht. Also ob jemand bewaffnet ist, ist auch eine große Kategorie. Wie war er denn eigentlich jemals da bewaffnet? Ist er denn in eine allgemeine Fußballspielerkontrolle reingekommen und hatte ein kleines Schweizer Messer mit? Oder hat er einen Waffenschein? Oder gewalttätig, was heißt das? Ausbrecher, verstehe ich. Was ist Ansteckungsgefahr? Also was steckt dahinter? Ist es eigentlich illegal? Also es gab ja einmal die HIV-Datenbank, dann geisteskrank oder BTM-Konsument, Freitodgefahr, Prostitution, das ist alles nicht illegal. Ja, das sind Menschen, denen man helfen muss. Aber ich habe ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung mit der Polizei gemacht. Also ich kenne zwei Modi. Einmal das Freundliche und dann das andere. Also wie dann Polizisten zum Beispiel reagieren, wenn sie der Meinung sind, sie müssen sich selber schützen oder sie müssen jetzt das große Besteck auspacken und alles kontrollieren, was ich mit mir führe oder mit wem ich unterwegs bin. Und das hängt dann an solchen Merkmalen. Oder eben haben wir hier Straftäter verbotener militanter Organisation, ist auch ein Begriff, der nicht feststeht und um den gestritten wird. Oder Straftäter rechtsmotivierter oder linksmotiviert, wo ich ja auch diesen Zusammenhang schwierig finde, dass es nicht eine Kategorie rechtsmotiviert bedeutet, man geht gegen Menschen vor, und linksmotiviert bedeutet, man geht gegen Sachen vor. Und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Kategorien, werden aber mindestens gleich behandelt. Und dann Explosivstoffgefahr, auch interessant, wie man dieses Label bekommt, Sexualtäter und sicherlich auch hochgradig diskriminierend, häufig wechselnder Aufenthaltsort. Es gibt aber natürlich noch mehr. Das ist das, was wir wissen. Ja, das wissen wir, weil jemand mal in seiner Akte gesehen hat und das weitererzählt hat, aber das ist nicht öffentlich.
Bis 2005 gab es auch mal bei verschiedenen Landespolizeien den Eintrag homosexuell in solchen Datenbanken. Und wir wissen das nur, weil ein Verein von queeren Polizeibediensteten das mal öffentlich gemacht hat. Also es gibt einfach keine Liste, wo man nachgucken kann, was gibt es denn überhaupt für Merkmale. Und das ist schon bezeichnend, wenn Leute in der Polizei wirklich dann erst sagen müssen, das hier ist ein Problem, das geht jetzt so wirklich nicht, dass das überhaupt mal überprüft wird.
Und hilft es überhaupt bei der polizeilichen Tätigkeit? Also Das ist, wir leben ja in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat. Das heißt, ich habe einen Anspruch darauf, dass das verhandelt wird, wie, welche Maßnahmen Polizisten wann umsetzen dürfen. Und sie müssen das natürlich rechtfertigen. Sie müssen rechtfertigen, dass sie solche Stigmata in ihren Datenbanken speichern. Und als letztes, um nochmal auf die reine Bundesebene zu gehen, gibt es natürlich vom BKA auch eigen selbstgeführte Datenbanken. Hier mal ein bisschen mit Zahlen. Die sind nicht nagelneu. Die sind ein paar Jahre alt. Ich habe keine nagelneuen gefunden. Es sind aber auch weit über 100 unterschiedliche Datenbanken. Natürlich sind es auf europäischer Ebene nochmal Datenbanken, auf internationaler Ebene nochmal Datenbanken. Dann gibt es in den USA natürlich Datenbanken und in China und in Russland. Aber das ist sowieso egal, weil da haben wir gar keine Rechte. Also wir können da gar nichts umsetzen. Wir gucken uns aber an, was wir bei uns zu Hause umsetzen können. Und zwar nach der Auskunft, das ist der erste Schritt, folgt die Löschung. Das heißt, ich stelle einen Auskunftsanspruch, bekomme die Information, sicherlich nicht hundertprozentig vollständig, aber wenigstens schon mal so, und habe aber auch einen Anspruch darauf, dass Daten gelöscht werden, stelle einen Antrag, und natürlich sind die Erfolgsaussichten von so einem Antrag unterschiedlich und hängen von unterschiedlichen Faktoren ab, aber grundsätzlich müssen alle Daten gelöscht werden, die nicht mehr erforderlich sind. Das gilt nicht nur für die Polizei, das gilt für alle Behörden, das gilt auch für den privaten Bereich. Erforderlichkeit bedeutet, dass das für die Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist. Entfällt die zwingende Notwendigkeit, zum Beispiel mit Erfüllung der Aufgabe, müssen die Daten erstmal grundsätzlich gelöscht werden. Ausnahme ist, wenn es einen Restverdacht gibt, ist auch wieder ein Begriff, der ausfüllungswürdig ist, den man von Fall zu Fall unterschiedlich auslegt. Dann die Negativprognose, das heißt, derjenige, der die Daten nicht löscht, sondern auch weiterschickt, muss aufgrund von Tatsachen, nicht von Gefühlen und nicht von politischen Ansichten, sondern aufgrund von Tatsachen eine Negativprognose erstellen, dass derjenige, die Person, nochmal straffällig werden kann, wird. Ja, und alles, auch hier die Verhältnismäßigkeit, was eh immer sehr schwierig ist. Wir haben Löschfristen von 1 bis 10 Jahren. 10 Jahre ist aber die Höchstlöschfrist. Dann müssen die wirklich weg sein. Aber wir haben keine richtige Gesetzesregelung in dem Bereich, sondern nur, dass es das gelöscht wird und spätestens nach 10 Jahren. Das heißt, wir haben Verwaltungsvorschriften, die sind alle unterschiedlich, sind auch alle intern, kommt man nicht wirklich ran. Es gibt auch den Nachzieheffekt, das heißt, haben wir eine Löschfrist von 6 Jahren und jemand wird nach 5 Jahren nochmal zum Beispiel erkennungsdienstlich behandelt, dann beginnt die Verjährungsfrist von neuem. Aber, und hier wird es interessant, diese ganzen Fristen gelten nicht, wenn ich einen Löschantrag stelle. Dann nämlich muss die Behörde sich hinsetzen, die einzelnen Daten sich angucken und feststellen, ist es noch erforderlich für meine Aufgabenerfüllung? Und das muss dann auch begründet werden. Also hier nochmal ein Beispiel dafür, dass es Ansprüche auf Löschungen gibt. Ja. Zum Beispiel, es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen jemand und der Tatverdacht erhärtet sich nicht. Das heißt, die Polizei weiß und die Staatsanwaltschaft weiß, dass diese Person die Straftat nicht begangen hat. Das heißt, alles muss gelöscht werden. Eine Ausnahme ist, wenn nach 153a aber ich habe es bis hierhin geschafft ohne Paragraph. Also wenn mit Auflage eingestellt wird. Das heißt, es besteht der Tatverdacht noch, der wird aber sozusagen kompensiert mit einer Auflage und das Verfahren wird eingestellt, dann darf noch weiter gespeichert werden, also verarbeitet werden. Und ich habe hier einen Löschantrag formuliert. Ich habe ihn deshalb formuliert, weil es da bestimmte Punkte gibt, die drinne stehen sollen, damit sie die Wirkung haben, und zwar die weiten Wirkung von Löschung. Ich lese mal vor, also Begrüßung. Man beantragt die Löschung zu den über seine personenbezogenen Daten. Man ist dann eben natürlich der Meinung, dass die gesetzlichen für die Datenerfüllung nicht für die Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig ist. Das ist ja das, was wir uns angesehen haben. Es steht überall. Und dann, ich bitte Sie, mir die Löschung der Daten zu bestätigen und die Stellen, denen Sie gegebenenfalls diese Daten übermittelt haben, über diese Löschung zu informieren. Das ist wichtig, weil die Daten, die fließen ja in diese anderen Datensätze rein. Und das habe ich nicht unter Kontrolle. Das merke ich nicht. Ich merke erst dann, wenn jemand mich aus dem Zug zieht oder die Tür eintritt oder ähnliches. Deshalb schreibe ich das im Löschantrag mit rein. Es ist mein Anspruch, dass es weitergegeben wird. Und jetzt sollten Sie die Löschung der Daten ablehnen, ersuche ich um genaue Bezeichnung der Rechtsgrundlage sowie des von Ihnen festgestellten Löschdatums. Ich bitte um Zusendung, unbedingt reinschreiben, eines rechtsmittelfähigen Bescheides, in welchem Sie die Gründe darlegen, warum Sie die weitere Speicherung der Daten für erforderlich halten. Das heißt, wird dem Löschungsanspruch nicht nachgekommen, muss die Behörde begründen, warum sie die Daten noch braucht. Und habt ihr schon mal eine Behörde aufgegeben, Sachen zu begründen, warum sie etwas tut? Was macht sie lieber? Das ist die Chance, und das ist rechtlich so, das ist fest. Entweder Sie können schriftlich begründen in einem Bescheid, rechtsmittelfähigen Bescheid, oder Sie löschen die Daten. Oder es gibt eine Untätigkeitsklage, die man selber schreiben kann, weil es hier nur darum geht, dass man den Anspruch, den man geltend gemacht hat, Datum und 3 Monate sind vorbei. Fertig. Braucht man keinen Anwalt, kann man selber machen. Und ich bin schon mit der Zeit. Dankeschön.
Ich habe noch Slides. Können wir überziehen? Und weniger Fragen machen? Also ich wollte auf jeden Fall das noch zeigen. Man kann nicht nur anfragen, welche Daten über einen gespeichert wurden, sondern man kann auch abfragen, wer wann auf diese Daten zugegriffen hat. Und ihr habt das bestimmt auch schon mal gelesen, immer wenn Helene Fischer irgendwo spielt, gibt es danach irgendwie 100 Abfragen bei Polizeicomputern, wo sie wohnt. Oder auch gibt es ja viel Missbrauch, zum Beispiel die Adressen, an die der NSU 2.0 Drohschreiben geschickt hat, wurden auch von Polizeicomputern abgefragt. Und nach Informationsfreiheitsgesetz kann man abfragen bei der Polizei, wer da wann drauf zugegriffen hat. Und hier ist meine Auskunft. Also ihr seht hier genau zum Beispiel am 19.06.2022 hat mal jemand im Polizeicomputer meinen Namen gesucht. Und das noch ein paar weitere Male passiert, das könnt ihr alle 2 Jahre anfragen, dann werden nämlich die Protokolle gelöscht. Das Schwarze hat übrigens die Polizei geschwärzt und das Rote habe ich geschwärzt. Also man bekommt schon relativ viel, man kriegt halt leider nicht, welcher Polizist das genau war. Und wenn ihr davon ausgeht, dass jemand unrechtmäßig auf eure Daten zugegriffen hat, gibt zum Beispiel irgendwie so euer Nachbar, arbeitet bei der Polizei und will mal wissen, ob irgendwas über euch gespeichert ist, dann könnt ihr euch beschweren bei der Berliner Datenschutzbeauftragten. Und dann kann es sogar Bußgelder geben, gegen einzelne Beamte auch. Also das kann sich lohnen. Macht das also gerne. Ja, ich gucke jetzt mal, wo mir noch...
Ich laufe jetzt mal so rein.
Okay.
Gibt es noch einen wichtigen Abschlusspunkt? Sonst würde ich ins Q&A übergehen. Ich glaube, es sind
eine zurück.
Viele
also
Leute,
das sind unsere Forderungen natürlich, nur mal kurz, dass Sie dran sind, aber wir sind ansonsten fertig und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, natürlich.
Vielen, vielen Dank an euch für diesen interessanten Vortrag. Dann gebe ich den Raum für euch frei für Fragen. Ich sehe schon eine dort. Genau, es kommt ein Mikro zu dir. Ja? Ah, super, es funktioniert. Ja, erstmal vielen Dank. Das war super und ich bin ganz beeindruckt. Und besonders beeindruckt hat mich diese krasse Liste von personenbezogenen Eigenschaften, wo man dann irgendwie als geisteskrank oder so gelabelt wird. Und habe mich bei den Worten gefragt, ich finde, die sind sehr, also da ist eine hohe Kontinuität zu, Wörtern, die vermutlich auch schon in den 30er Jahren in irgendwelchen Datenbanken standen. Und mich würde interessieren, ob ihr auch euch damit befasst habt, also sozusagen welche Geschichte auch hinter dieser Art einer Polizeidatenbank zu führen steckt und ob man das irgendwie sehen kann, inwiefern das vielleicht einfach eine Praxis ist, die schon etwas älter ist als unser heutiger Rechtsstaat.
Ja, das sind keine, also es ist nicht hochaktuell und das zeigt, dass die, dass sozusagen eine Kultur ist, die in der Polizei gelebt wird und nicht von ungefähr handelt es sich um Diskriminierungstatbestände. Das ist deren Also es gibt so viele Polizisten, dass man natürlich das differenziert betrachten muss. Und wir sprechen erstmal von den Datenbanken. Das ist deren Blick auf die Gesellschaft. Also das sind die Probleme. Also das sind die Personen, die ihnen bei ihrer Arbeit Probleme machen. Daher stammen diese Merkmale. Und die werden heute jetzt hier 2024 etwas differenzierter sicherlich sein. Und es werden mehr sein. Das ist eben das Problem, dass es nicht öffentlich ist, was mich wirklich extrem ärgert. Das passt überhaupt nicht zu dem System, was wir eigentlich in der Verfassung zu stehen haben. Und das ist natürlich eine Forderung, dass wir darüber verhandeln und dass wir auch darüber verhandeln, dass vor allem wechselnde Aufenthaltsorte, was soll das eigentlich heutzutage noch sein? Also es steht in den Datenbanken und das ist ja ein Warnsignal. Aber wir haben Gesellschaftssituationen schon seit Jahrzehnten, wo Menschen einfach umziehen müssen. Sie müssen. Sie haben gar keine andere Möglichkeit aus vielfältigen Gründen. Auch einfach, dass sie sich die Wohnung nicht leisten können, dass sie 2 Monate in Mietverzug sind. Ist das ein Scherz? Und selbst wenn sie nach diesen 2 Monaten die Miete zahlen, wird nur die außerordentliche Kündigung aufgehoben, die ordentliche Kündigung bleibt bestehen. Das heißt, man verliert auf jeden Fall, nachdem man 2 Monate seine Miete nicht gezahlt hat, verliert man seine Wohnung. Und das ist dann ein Diskriminierungssubstitut. Ist nicht wahr, ist nicht. Genau, aber das, darum geht es. Auch, dass wir müssen das verhandeln. Wir müssen das verhandeln.
Super. Vielen Dank.
Gerne.
Da gibt es gleich die nächste Frage.
Ist ja auch relativ einfach, so eine Anfrage bei Geheimdiensten zu stellen. Habt ihr das auch mal gemacht und was kam da bei euch raus?
Ja, ich habe auch an die Geheimdienste Anfragen gestellt, zum Beispiel an den Verfassungsschutz Berlin. Die haben mir geantwortet, dass zu mir nichts bekannt ist. Es ist aber nicht bei jedem Geheimdienst so einfach. Teilweise muss man begründen, warum man davon ausgeht, dass der Geheimdienst Daten von einem verarbeitet. Und das ist schon ein bisschen so eine awkward conversation. Das habe ich nicht gemacht. Ja,
es ist eine Behörde, oder wo, vor der man Angst hat, auf Bundes- und auf Landesebene. Es ist einfach so. Ja.
Da ist noch eine Frage.
Ja. Dankeschön auch nochmal für den klassen Vortrag. Ich hatte noch eine Frage zu den Löschfristen. Zum einen, dieser Zeitraum 1 bis 10 Jahre ist jetzt nicht gerade gering. Woran bemisst sich dann genau der Zeitraum? Und ab wann gilt er überhaupt? Ab Anstellung des Verfahrens, ab mit dem Tatzeitpunkt?
Das sind Verwaltungsvorschriften. Das ist nicht so, so starr geregelt. Auch in der privaten Wirtschaft haben wir zum Beispiel nur eine Abgabenordnung oder wenig wirklich geregelt oder Verjährungsfristen. Das machen die Behörden intern und ich würde jetzt in Ermangelung einer entgegenstehenden Regelung, die ja also materielles Recht, nicht eine Verfahrensvorschrift ist ja nichts, das ist halt ja kein, da ist ja kein Parlament da dran, das ist ja nichts, etwas ein Teil von unserem Rechtsstaat, also schon, aber genau, nicht als materielles Recht, dass in dem Moment ab der Erhebung läuft es. Und also irgendwann liegt die halt natürlich brach und dann hat man diesen Nachzieheffekt. Aber die 10 Jahre ist absolutes Maximum. Das ist, dann müssen die halt weg sein. Und es ist abhängig, also das ist etwas anderes bei Diebstahl und Hausfriedensbruch oder Erschleichen von Leistung. Ja. Da gibt es ja, genau. Ja. Aber kriegt man auch nur mit, indem dann die Behörde, die schreibt dann dazu, oder ist sie verpflichtet, dazu zu schreiben, wann sie plant, zu löschen? Und dann sieht man es eigentlich erst richtig.
Okay, vielen Dank. Wir haben leider nur noch Zeit für eine letzte Frage. Bitte schön, tut mir leid.
Genau. Eine Frage noch zu dem letzten, zu der letzten Abfrage, die du erwähnt hattest. ich habe tatsächlich vergessen.
Die Protokollbandabfrage.
Ja, genau. Da hattest du gesagt, dass man sich an den Berliner Datenschutz...
Das gilt natürlich das nur in Berlin. Entschuldigung, okay, das hätte ich erwähnen sollen. Natürlich die zuständige Behörde. Okay, das heißt natürlich... Also meistens ist es dann in dem Land, in dem ihr wohnt, oder wenn es die Bundespolizei, der Zoll oder das BKA ist, dann beim Bundesdatenschutzbeauftragten oder bei der Bundesdatenschutzbeauftragten, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.
Ja, da waren wir unterschiedlicher Meinung. Ich würde ja bei dieser Protokollbandabfrage eine Aufsichtsbeschwerde, Disziplinarverfahren einleiten, wenn da außerhalb von tatsächlich echten Sachverhalten abgefragt wird. Also da bringt mir der Datenschutzbeauftragte nicht so wahnsinnig viel, sondern ich möchte, dass der diszipliniert wird. Und nochmal ganz kurz zu der Frage mit den Löschungsfristen. In dem Moment, wo ihr den Antrag auf Löschung stellt, sind die Löschungsfristen egal. Weil egal wann, auch nach einem Jahr, müssen Sie begründen, warum es noch erforderlich ist für Ihre Aufgabenerfüllung, für Ihre konkrete Aufgabenerfüllung. Da sind Löschungsfristen vollkommen egal.
Okay. Sehr gut. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Vortrag. Ihr habt hoffentlich nicht gelöscht. Gebt noch mal eine Runde Applaus für die beiden.
Danke.